Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Also, jetzt kommen wir zu dem Eigentlichen. Danke, dass ihr mit mir an der Stelle Nachsicht habt. Wir fangen also mal an. Genau, da kommen schon mal so die ersten Fragen rein. Die Fragen sind bei uns immer für die große Gruppe Kindergottesdienst. Sie sind aber so gestaltet, dass der durchschnittliche Erwachsene auch was mit anfangen kann. Das heißt, zu sagen, es ist nicht für mich, ist die falsche Herangehensweise an diese Fragen. Das ist eher ein, bin ich schon schlau genug wie unsere Zehnjährigen? Das wäre eher die Frage. Okay, bis dahin. Jetzt haben wir hier alles. Fangen wir mal an. Ich hatte letzte Woche das Vorrecht, einige Vorträge zu halten zum Thema der Weg der Heilung. Das war in Wolfsburg. Vielleicht ist euch das aufgefallen. Die sind auf YouTube. Vielleicht hat der ein oder andere von euch schon reingehört. Und wenn man extern, als so von außen kommend, über ein seelsorgerliches Thema redet, und ich ahne schon, der ein oder andere wird von euch denken, Jürgen, das ist ja nicht unbedingt der geborene Seelsorger. Ja, stimmt. Trotzdem darf man über seine eigene Geschichte reden. Ich bin vielleicht die ruppigere Art von Seelsorger, ja, die du holst, wenn der Karren so richtig im Dreck drin steckt. Und wenn man das macht, dann bekommt man logischerweise, du machst das über eine Woche hinweg, jeden Abend, du bekommst Fragen. Fragen, das ein oder andere Gespräch, das ist völlig logisch, völlig richtig. Wie sollte es anders sein? Und ich hatte die Woche so aufgebaut, müsst ihr euch vorstellen, am Sonntag kam ich da an, erster Vortrag, mein Lebenszeugnis, was Gott in meinem Leben Tolles verändert hat. Zweiter Vortrag, wie sieht Leben mit Gott aus? Dritter Vortrag, die Macht der Vergangenheit. Und hinter diesem Titel versteckt sich die traurige Realität, dass Menschen wie ich, die aus einer gestörten Familie kommen, Menschen sind, die dazu neigen, die Vergangenheit zu wiederholen. Man sollte ja eigentlich meinen, dass das nicht passieren kann. Man sollte meinen, wenn ich aus einer Familie stamme, wo ich Gewalt erfahre, dann werde ich doch garantiert der allerliebste Vater, oder? Aber so ist das halt nicht. Wenn wir mit zu wenig Liebe und Zuneigung groß werden, dann kann ich mir zwar vornehmen, ich mache das anders, aber es gibt halt nicht nur diesen Wunsch in mir drin, sondern es gibt auch eine gruselige Tendenz dazu, genau das zu wiederholen, was ich selber erlebt habe. Man fragt sich ja immer, bestes klassisches Beispiel, Tochter mit einem alkoholkranken Vater heiratet wieder einen Alkoholiker oder jemanden, der spielsüchtig ist oder ständig fremd geht. Warum? Ich meine, das müsste doch ausgeschlossen sein. Naja, sie tut das, weil in ihr drin ein Loch ist, das sich nach Liebe sehnt. Und dass sie mit ihrer überfürsorglichen Art schließen möchte und schwuppdiwupp bekommt sie die Ehe, die ihre Mutter hatte. Und ihre Kinder bekommen die Kindheit, die bescheuerte Kindheit, die sie selber erlebt hat. Das ist leider die Realität. Das war mein dritter Vortrag. Also Menschen, die Vernachlässigung und Missbrauch erlebt haben, stehen ganz groß in der Gefahr, Kindheit zu reinszenieren, so nennt man das. Und nein, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Bekehrung ändert daran erst einmal nichts. Ich kann euch aus leidvoller Erfahrung sagen, Bekehrung ist toll, jeder sollte sich bekehren, aber Bekehrung ist tatsächlich nur der erste Schritt. Der erste Schritt auf einem Weg der Heilung. Bekehrung ist eine Chance, eine gigantische Chance. Es ist die Chance im Leben schlechthin. Aber mehr auch nicht. Und deswegen, wenn man die Frage stellt, wie geht es nach der Bekehrung weiter? Ich meine, wenn jetzt einer von euch denkt, Jürgen, das kenne ich, ich habe die und die Vergangenheit und die blockiert mich heute auch noch. Wenn dieser Gedanke hochkommt, dann habe ich für dich tatsächlich eine gute Nachricht. Also wenn du jemand bist, wo du merkst, ich spüre in mir manchmal unbändigen Zorn, der raus muss. Oder vielleicht andersrum, auch das ein typisches Kennzeichen für eine schräge Vergangenheit. Ich spüre in mir so eine überfürsorgliche Art, bei der man seine eigenen Bedürfnisse schnell übersieht. Oder du bist merkwürdig perfektionistisch. oder lässt dich nicht wirklich so auf tiefe Beziehungen ein. Oder du brauchst immer den Beifall anderer. Hast ungelöste Probleme mit Dingen wie Alkohol, Drogen, Pornografie, Shoppen, Computerspiele oder auch Workaholism. Ja, du musst immer arbeiten, musst immer was tun. Oder du neigst dazu, Menschen um dich herum zu kontrollieren. Oder bist super gut darin, deine eigene Vergangenheit zu verleugnen. In solchen und ähnlichen Fällen, das waren jetzt alles Beispiele, die darauf hindeuten, dass es in deiner Vergangenheit etwas gibt, was du noch nicht wirklich zu Ende bearbeitet hast. An der Stelle ist Bekehrung eine Chance. Eine wirkliche Chance auf Veränderung, wenn man will. Und ich habe dann in den Vorträgen davon gesprochen, wie diese Veränderung geschehen kann, wie das geht, wie man eine Inventur macht der Vergangenheit, wie man mit eigener, wie man der eigenen Scham begegnet, wie man trauert, bis Gott einen tröstet, wie man einerseits den Menschen vergibt, die einem Böses angetan haben, und andererseits nach vorne schaut, um destruktive Beziehungsstile gegen neue, gute, lebensspendende Gewohnheiten auszutauschen. Darüber habe ich gesprochen. Und dann war diese Woche rum und naja, ich bin nach Hause gefahren, war komplett platt, wie man das halt so ist, ja, und dachte mir, geile Woche, ja, du bist total platt, aber es hat Menschen geholfen. Und das denke ich immer noch. Also ich denke das tatsächlich immer noch. Warum? Weil die Vorträge, die ich gehalten habe, die haben mein Leben rekapituliert. Okay? Die haben mein Leben rekapituliert und deswegen ist das, was ich gesagt habe, wirklich wahr. Man kann aus alten, defizitären und destruktiven Verhaltensmustern, man kann da ausbrechen. Das ist eine Chance, die Gott uns gibt. Halleluja! Und dann dachte ich mir so, das ist alles wahr. Aber ich saß dann da so in meinem Zug und dachte mir, Jürgen, kann man eigentlich das, was du da gesagt hast, nicht auch in den ganz falschen Hals bekommen? Und ich bin interessanterweise inspiriert worden von der Predigt letzter Woche. Ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, worum es letzte Woche ging. Es ging um Dämonologie, es ging um eine Einführung in Okkultismus. Und ich hatte mir die Frage gestellt, warum bitteschön lassen Leute sich auf okkulte Praktiken ein? Und die Antwort muss doch irgendwie damit zu tun haben, dass ich eine Not fühle, die so groß ist, dass mir am Ende einfach mal jedes Mittel recht wird, um dieses Problem zu lösen. Versteht ihr mich? Wenn Menschen zu einem Schamanen gehen, ja, oder über sich so pendeln lassen oder es mit Zaubertränken probieren, die wissen doch, dass das, was sie da gerade tun, irgendwie unheimlich ist. Das macht man doch nicht jeden Tag. Das lernt man doch nicht in der Schule. Also du hast im Büro diesen wissenschaftsgläubigen Agnostiker, der über die Kirche schimpft und sagt, alles ein Sumpf von Pädophilen. Aber nach der Arbeit geht er dann nach Hause und da ist plötzlich ein bisschen Raum für die Hexe des Vertrauens, die übers Internet ihm, ich sag mal so, in Verbindung bringt mit den Kräften des Universums. Und du fragst dich, wie geht das? Wie passt das? Und dass da so ein Bruch im Denken besteht, das kann eigentlich jeder merken. Und trotzdem ist das egal für die Leute. Frage, warum? Ganz einfach, weil okkulte Praktiken davon leben, dass Menschen sich von ihnen Lösungen für ihre Probleme versprechen. Vielleicht noch ein ganz klein bisschen Reiz des Unbekannten, aber im Großen und Ganzen, es geht darum, ich habe ein Problem, das muss gelöst werden und ich bin am Ende bereit, meine Seele zu opfern. Und natürlich würde der moderne Mensch nie und nimmer das so formulieren. Er opfert aus seiner Perspektive ein bisschen Geld, wie ich denke, auch die Kohärenz seines Denkens, er wird so ein bisschen irrational. Aber wir als Christen wissen, dass hinter diesen okkulten Praktiken, dass da mehr steckt. Es werden Bindungen geschaffen zu unsichtbaren Mächten. Mächte, die Lügen in unser Leben schmuggeln um uns und unsere Familien und unseren Glauben zu zerstören. Das ist die Realität. Und trotzdem ist das komplett egal, wenn es funktioniert. Und mit es ist meist eine Form von Heilung gemeint. Und jetzt merkt ihr, wie es bei mir Klick gemacht hat, oder? Ich bin total dafür, dass Heilung in das Leben von Menschen kommt. Deshalb mache ich ja Vorträge zum Thema Heilung, ja logisch. Und gleichzeitig springe ich mit meinen Vorträgen auf einen Zug auf, der Menschen ganz weit von Gott wegführen kann. Und ich möchte diesen Gedanken etwas tiefer erklären. Ich hatte ja gesagt, dass mir nach den Vorträgen Fragen gestellt wurden. Und bei einer dieser Fragen, die wurde nicht aufgezeichnet, bei einer Frage wurde mir plötzlich bewusst, wie leicht man mit dem Thema Heilung Menschen dazu bringen kann, Götzendiener zu werden. Also was ist Götzendienst? Götzendienst findet immer dann statt, wenn irgendetwas den Platz von Gott einnimmt. Wenn mir Geld wichtiger wird als das Reich Gottes, bin ich ein Götzendiener. Warum? Habsucht ist Götzendienst. Und dasselbe kann man sagen für andere Dinge, Arbeit, Familie, Hobbys, Gesundheit. Götzendienst steckt hinter der Formulierung Hauptsache gesund. Habt ihr das mal gehört? Hauptsache gesund. Und du denkst dir, nee, Hauptsache ewiges Leben, weil die Gesundheit führt immer zum Tod. Ist euch das mal aufgefallen? Also selbst wenn du darauf achtest, ein gesundes Leben zu führen, so mit täglich Sport treiben, gute Ernährung, wenig Stress, viel Schlaf, alles Dinge, die wir alle wahrscheinlich nicht so haben, wie wir es bräuchten. Aber selbst wenn du das regelmäßig tust, gilt, am Ende der Gesundheit steht immer der Tod. Und wenn ich mich vorher nicht bekehrt habe, sogar der ewige Tod, die ewige Verlorenheit. Also nichts von wegen Hauptsache gesund. Und doch steckt der Zeitgeist in uns drin. Und wir leben einfach in einer Zeit, die uns jeden Tag einredet, du musst die beste Version von dir selber werden. Das ist so ein ganz schräger Gedanke, da hat man sich dran gewöhnt, als das normal, aber das ist einfach Quatsch. Also, das ist so eine Art Voreinstellung, mit der man durchs Leben zottelt. Wie kann ich mich weiter optimieren? Wie kann ich noch mehr und besser mich adaptieren an diese Welt? Und wenn wir nicht aufpassen, dann übernehmen wir als Christen diese Voreinstellung. Und wenn wir nicht aufpassen, dann wird Gott zu dem, der uns dabei helfen muss, die beste Version von uns selber zu werden. Also dann wird Gott zu dem, der uns bitteschön unsere geheimen Wünsche erfüllen soll. Gott, mein Therapeut, mit Betonung auf mein. So mit exklusivem Zugang, ohne dass man vorher noch einen Termin machen muss und 4 Wochen warten, weil der hat ja immer Zeit für mich. Ich sage nicht, dass jeder so denkt und man nichts gegen so ein Denken tun kann, aber es ist eine Gefahr. Und ich hoffe, ihr versteht dieses Denken, was ich euch gerade präsentiere. Ich erlebe mich als jemand, der über Heilung predigt und darüber, wie Gott alte Wunden trösten kann, es in meinem Leben getan hat. Und plötzlich steht da die Frage im Raum, Jürgen, wenn das stimmt, was du da sagst, warum gibt Gott mir dann nicht, worum ich ihn bitte? Und das kann ein Ehemann sein oder Gesundheit, ein Kind oder schlichtweg ein Ausweg aus einer super beklemmenden, belastenden Lebenssituation. Und ich sage dir jetzt die Antwort, und die wird dir nicht schmecken. Die Antwort lautet, weil er Gott ist. Das ist die Antwort. Weil nicht er uns dient, sondern wir ihm. Weil nicht wir darüber entscheiden, wie unser Leben verläuft, sondern er. Weil es nicht darum geht, dass er uns nachfolgt, sondern wir ihm. Und diese Antwort hat letztlich mit der Frage zu tun, wer sitzt eigentlich auf dem Thron meines Lebens? Und wer ist mein größter Schatz? Ich kann einen Vortrag über Heilung hören und denken, ja, genau das ist es, was ich haben möchte. Und indem ich das denke, wird Heilung zum zentralen Wunsch meines Lebens und das Letzte, was Gott mir in seiner Güte dann geben darf, ist Heilung. Es würde mich komplett in die falsche Richtung führen. Versteht ihr? Wenn Heilung in meinem Denken den Platz einnimmt, der Gott gebührt, egal ob ich das zugebe oder nicht, dann werde ich zum Götzendiener. Und der postmoderne Mensch mit seinen Selbstverwirklichungsfantasien, mit seinem Ich, meiner, mir, mich, mit seinem Ich muss mich immer präsentieren und weiterentwickeln, mit diesem ganzen Ballast, den wir mitbringen, der postmoderne Mensch ist förmlich dazu prädestiniert, genau diesen Fehler zu tun. Schaut euch einfach mal moderne Lobpreismusik an. Ist total putzig. Um wen dreht die sich denn hauptsächlich? Um den Menschen, um mich und meine Bedürfnisse. Und da wird Gott leider ganz schnell zu einem Diener, zu einem Butler, zu einem kosmischen Therapeuten. Gott dient mir. Nein, ich will das ganz deutlich von hier vorne sagen. Nein, tut er nicht. Und wird er nicht tun. Das ist nicht die Rolle, die er in meinem Leben spielen möchte. Gott will dich retten. Das ist eine Rolle, die er spielen will. Gott möchte dafür sorgen, dass du nicht verloren gehst. Und Gott möchte mit dir Reich Gottes bauen. Das ist eine Rolle, die er spielt. Als dein Chef, als dein Herr. Wenn wir diese Fantasien haben, dass Gott uns dienen muss, wie passt das denn zu der Idee, dass Jesus sagt, ich möchte Herr sein in deinem Leben? Ein Herr ist doch jemand, der mir vorgeben darf. Versteht ihr, in der Bibel geht es darum, dass wir uns selbst verleugnen. Dass wir unser eigenes Leben, das alte Ich-Leben verlieren. Wir müssen davon gerettet werden. Wir sollen es nicht aufpolieren. Das muss raus. Dass wir in der Nachfolge tatsächlich allem entsagen, das ist die Idee. Dass wir umso glücklicher und freier sind, je weniger wir Ich, meiner, mir, mich erleben. Christentum ist nicht die Religion, in der Gott mir meine Wünsche erfüllt. Sondern Christentum ist die Religion, in der ich Gott seine Wünsche erfülle. Das ist was ganz anderes. Mich fasziniert Judas Brief, Kapitel 1, Vers 16. Da heißt es, diese sind Murrende, die mit dem Schicksal hadern und nach ihren Begierden wandeln und ihr Mund redet stolze Worte. Hier wird von ungläubigen Leuten gesprochen. Was macht die aus? Sie murren, sie hadern mit dem Schicksal, sie tun, was sie für richtig halten und sind stolz. Das ist der typische Heide. Und wenn du wissen möchtest, wie viel von dieser Haltung noch in dir drin steckt, dann schau dir an, wie du mit dem Thema Heilung umgehst. Je mehr wir uns wie Heiden verhalten, also murren, mit dem Schicksal hadern, unser Ding durchziehen, weil wir ja ach so genau wissen, was wir wirklich brauchen. Also im Großen, ja, wir sind ja die absoluten Checker. Je mehr wir das tun, desto mehr wird klar, wer wirklich auf dem Thron unseres Lebens sitzt. Nochmal, ich bin total für Heilung. Ich bin dafür, dass Gott den Schmerz meiner Kindheit tröstet. Ich bin voll dafür, dass Gott mir eine Chance gibt auf ein komplett verändertes Leben, das sich unterscheidet. Dass sich mein Leben unterscheidet von den Erfahrungen, die ich in der Kindheit selber gemacht habe. Ich bin 100% dafür. Aber, und das ist wichtig, dass wir das nicht vergessen, Heilung darf nie das Wichtigste im Leben werden. Heilung selber, die Gabe, darf nicht zum Götzen werden. Wir werden am Ende, lasst mich das ganz klar sagen, als Gebrochene in das ewige Leben hineingehen. Wir werden nicht fertig sein. Wir werden als schwache, halbfertige, hoffentlich über uns selber schmunzelnde Menschen die Ewigkeit betreten. Und wir haben vielleicht ein paar Jahrzehnte mehr oder weniger erfolgreich auch versucht, Jesus ähnlicher zu werden. Ja, das nennt sich dann Heiligung und das sollte irgendwie auch dazukommen. Aber wir müssen ganz grundsätzlich annehmen, wer wir sind. Und wir müssen unsere Schwächen ansehen als das, was sie sind. Nämlich einerseits eine Gefahr und andererseits eine Chance. Ist euch das klar? Jede Schwäche, wo du sagst, die wäre ich gerne los, ist immer beides. Immer eine Gefahr auf der einen Seite und eine Chance auf der anderen. Da ist immer die Gefahr, dass meine Schwäche für mich zu einer Ausrede wird für Sünde. Das ist die Seite, wo Geschwister sich aus Gemeinschaft verabschieden oder Gemeinschaft unnötig mit ihrer Sünde belasten, alles im Namen der eigenen Schwäche. Lasst uns ganz, ganz vorsichtig sein an der Stelle. Schwäche kann sich mit unserem Ego zusammentun, diesem Ego, was wir biblisch Fleisch nennen, und uns zur Sünde verleiten. Das ist ganz einfach. Und das andere, Schwäche ist eine Chance. Ich kann es nicht anders sagen. Schwäche offenbart mir meinen Gott. Das ist total interessant, wenn du darüber nachdenkst. Schwäche, sagen wir mal, unerfüllte Wünsche sind ein Blick in mein Herz. Paulus, der krank ist und sich Heilung wünscht, betet dreimal. Und dann heißt es in 2. Korinther 12, Vers 9. Und er, das ist Gott, hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Lernt den Vers auswendig, der ist wirklich wichtig in der heutigen Zeit. Weil wir immer denken, die Kraft Gottes kommt in meiner Stärke zur Vollendung. Je stärker und perfekter und großartiger ich bin, desto mehr kann Gott mit mir machen. Nein, kann er nicht. Kann er nicht. Und ich wünsche dir so eine Erfahrung, wie ich sie letzten Freitag hatte. Du sitzt vor dem letzten Vortrag, du weißt, das war so, wo ich morgens wach wurde, schon sagte, der Motor ist aus, der Rest des Tages läuft auf Batterien, weil ich einfach alles gegeben hatte die Tage davor. Und du sitzt da und sagst, Vater, ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt gleich 2 Stunden vortragen und Fragen machen. Ich habe keine Ahnung. Und dann gehst du hoch und das passiert einfach. Aber nicht mehr aus deiner Kraft, verstehst du? Und von daher, lasst uns diesen Satz hören. Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich nun viel mehr mich meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohnt. Jürgen, heißt das, dass Gott Heilung verweigert, damit Paulus nicht übermütig wird und gut versteht, wie viel Kraft aus Schwachheit erwächst und dass diese Kraft vom Heiligen Geist kommt? Genau das. Lasst mich das ganz deutlich sagen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Lektion, die jeder, der gläubig ist, braucht. Lass nie deine Schwäche darüber entscheiden, ob du Gott gehorsam bist. Ich meine das ganz ernst. Lass nie deine Schwäche darüber entscheiden, ob du Gott gehorsam bist. Und damit predige ich keinen unklugen Lebensstil. Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ein Riesenverfechter von Ruhetagen und solchen Sachen. Und trotzdem gilt, lass nie deine Schwäche oder ein Gefühl der Schwäche darüber entscheiden, ob du Gott gehorsam bist. Du sitzt nicht auf dem Thron. Jedenfalls war das die Idee hinter deiner Taufe. Ich will da nur noch mal kurz dran erinnern. Oder wie es ein alter Prediger mal gesagt hat, wir alle hatten vor unserer Bekehrung die Ich-Krankheit. Ja, die Ich-Krankheit. Das Ich gab den Ton an, saß auf dem Thron. Und wir tun einfach super gut daran, dieses Ich immer wieder vom Thron runterzuschubsen. Es ist eklig effizient, dabei darauf zu krabbeln. Du musst immer wieder runterschubsen. Darum geht es. Ich habe Angst, dass die Vorträge über Heilung, und bitte hört sie euch an, sie sind gut. Ich stehe zu den Vorträgen. Ich habe Angst, dass die Vorträge zu diesem Thema im Denken der Geschwister, die ich liebe, etwas pushen können, dass sie sich plötzlich mehr nach Heilung ausstrecken als nach einer intimen Beziehung mit Gott. Das ist meine große Angst. Und deshalb mag ich uns die Frage stellen, haben wir verstanden, dass uns Gott wie Hiob ins Leid führen kann, damit wir ihn selbst mehr erkennen? Das war nicht der einzige Grund bei Hiob, das ist mir auch klar, aber es war ein Grund. Haben wir das verstanden? Dass Gott uns zwar eine Ewigkeit ohne Leid versprochen hat, so ganz ohne Schmerz, Tränen und so weiter, gleichzeitig aber für diese Zeit den Apostel Paulus als Vorbild gibt, der zum Beispiel Folgendes schreibt in 1. Korinther 9. Und das ist nun, das ist wirklich Kontrazeitgeist, absolut Kontrazeitgeist. 1. Korinther 9, Vers 26. Da sagt er, ich laufe nun so, nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe so nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. Ich hänge mich rein und wenn mein Körper mir im Wege steht, dann kriegt er einfach mal eine Ansage. Heißt das, Jürgen, ich soll auch dann in den Gottesdienst kommen, wenn ich mich nicht danach fühle? Ich soll auch dann beten gehen, wenn es draußen regnet? Ich soll auch dann vergeben, wenn es sich irgendwie falsch anfühlt? Ich soll auch dann meine Frau lieben, wenn sie rumzickt? Rückfrage: Wer sitzt auf dem Thron deines Lebens? Dein Serotoninspiegel? Das Wetter? Die Vergangenheit? Dein Ego? Du musst dich entscheiden. Ich hoffe nicht. Ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn. Mein Körper muss mir gehorchen und steht im Dienst des Königs. Nicht ich mit meinem Wunsch auf Heilung stehe im Zentrum. So gerechtfertigt dieser Wunsch ist, weil Gott ihn einmal in Ewigkeit erfüllen wird. Nicht ich stehe im Zentrum, sondern Gott. Ich lasse es nicht zu, dass Schwäche mich zur Sünde verführt, sondern ich sehe Schwäche als Chance. Als eine Chance herauszufinden, ob ich noch über mich lachen kann und ob Gott in meinem Leben wirklich Gott ist. Und wo das dann der Fall ist, da werde ich einfach mal nicht mehr über mein Schicksal murren, weil es dafür überhaupt keinen Grund gibt. Einfach deshalb nicht, weil Gott keinen Fehler macht. Und übrigens darf ich dir ein Geheimnis verraten. Gott hat dich in eine Gemeinschaft hineingestellt. Ich gebe dir jetzt 3 Tipps. Wenn es dir richtig schlecht geht, kommst du jeden Sonntag hierher, lässt dich jeden Sonntag von den Ältesten salben und über dir beten. Das wäre mein Tipp. Außerdem wäre meine Antwort: Mach Folgendes, such dir hier in der Gemeinde, die dir für dein Leben, gerade wenn es dir schlecht geht, weise Ratschläge geben können. Wisst ihr, Schwäche vernebelt das Hirn. Und Gott hat diese Gemeinschaft uns gegeben, damit wir weise Ratgeber finden. Du musst nicht alles selber entscheiden, musst nicht auf jede Idee selber kommen. Und ein 3. Punkt ist, such dir praktische Hilfe. Auch dafür ist Gemeinde da. Versteht ihr? Wir denken, meine Schwäche darf darüber entscheiden, wie viel Gemeinschaft ich suche. Und ich denke, das Gegenteil muss der Fall sein. Du bist schwach, komm her. Lass über dich beten. Lass dir Rat geben. Lass dich unterstützen. Gebet, Weisheit, Hilfe. Dafür ist Gemeinde da. Genau dafür ist Gemeinde da. Und ich garantiere dir, Schwäche wird, du wirst nicht, wenn du schwach bist und es dir schlecht geht, wird es dir niemals besser gehen, wenn du diese Chancen einfach von Gemeinde an dir vorbeiziehen lässt. Bete viel, freu dich an Gott. Lasst mich zum Schluss noch euch Habakuk zeigen. Habakuk, ja? Habakuk ist mitten im Chaos. Da läuft nichts mehr in seinem Leben und im Leben in Israel. Und mittendrin sagt er dann, mitten in seinem Leben sagt er, ich will in dem Herrn jubeln, will jauchzen über den Gott meines Heils. Und das ist, da hat er kurz vorher eine Panikattacke. Das müsst ihr euch vorstellen. Du hast eine Panikattacke, du weißt, dein ganzes Leben geht den Bach runter, das Leben deines Volkes gleich mit. Ich will in dem Herrn jubeln, will jauchzen über den Gott meines Heils. Das ist doch mal ein Statement. Oder Hiob. Hiob. Was sagt er mittendrin? Mittendrin sagt er sowas wie: Doch ich weiß, mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Wow! Da hat er gerade seinen Besitz verloren, seine Kinder verloren, seinen Status verloren, seine Gesundheit verloren. Ich aber weiß, mein Erlöser lebt. Und wenn ich nach vorne schaue, er wird als Letzter über dem Staub stehen. Wow! Was eint diese Leute? Was eint Hiob, Habakuk und alle die, die Gott im Zentrum haben? Es eint sie, dass ihr Leben sich um Gott dreht und nicht um die Gaben, die sie von Gott haben wollen. So sehr wir uns zu Recht nach all diesen Dingen wie Gesundheit und Frieden und eine vernünftige Ehe und kluge Kinder und was es sonst noch gibt, sehnen. Aber das, was diese Leute eint, ist, mitten im Chaos, mitten im Verlust zu sagen, ja, das ist uncool, aber ich habe Gott. Ich habe Gott. Das ist der Unterschied. Wir dürfen uns nach Heilung ausstrecken. Aber Heilung muss ein Abfallprodukt unserer Beziehung sein zum größten Schatz unseres Lebens. Und das ist nun mal Gott, Gott selbst. Und wehe wir merken, das ist ein ganz wichtiger Punkt, da müsst ihr euch echt gut hinterfragen, nehmt das mit in eure stille Zeit. Wehe wir merken, dass diese Beziehung zu Gott nicht funktioniert, weil Gott nicht so funktioniert, wie wir ihn gerne hätten. Ganz heikler Punkt. Wenn du merkst, Gott spielt tatsächlich nach seinen Regeln und nicht nach meinen, ja? Und du merkst, den will ich aber gar nicht, diesen Gott. Ich hätte ihn gerne ein bisschen anders. Ganz heikler Punkt. Wenn dieser Fokus nicht stimmt, wird die Sehnsucht nach Heilung und alternativ kannst du auch einsetzen nach anderen Erfahrungen mit Gott für uns ganz schnell zum Götzen. Und deshalb heißt die Predigt auch runter vom Thron. Gott kann uns heilen und Gott hat es versprochen. Er wird es in Ewigkeit tun. Keine Tränen, kein Schmerz. Aber in diesem Leben haben wir einen Hiob, der krank wird und seine Kinder verliert und seinen Status. Wir haben einen Paulus, der krank bleibt, obwohl er betet. Wir haben, wenn ihr Offenbarung lest, wir haben die Märtyrer unter dem Thron Gottes, die einfach nicht verstehen, wie es sein kann, dass noch mehr unschuldiges Blut vergossen wird. Gehört einfach dazu. Und das Gute ist, wir müssen unser Leben nicht verstehen. Vor allem nicht die Dinge, die uns zusetzen. Wir dürfen im Bild gesprochen, und ihr kennt die Stellen, den Schild des Glaubens hochreißen und uns einfach warten, bis die Schlacht vorbei ist. Du musst nicht alles verstehen. Wir dürfen gehorsam leben und aller Welt zeigen, dass Jesus der Herr in unserem Leben ist. Wir dürfen sogar neue, gute, lebensspendende Gewohnheiten uns angewöhnen, schauen, wie Gott uns führt, wie er uns, einfach weil wir gehorsam leben, zu seiner Zeit. Und das Seine ist wichtig. Zu seiner Zeit das an Heilung schenkt, was er uns schenken möchte. Jetzt kommen wir wirklich zum Schluss. Wir dürfen uns jeden Tag selber beschenken. Und zwar dürfen wir uns jeden Tag damit beschenken, dass wir mit aller Kraft uns an Gott freuen. Und zwar an ihm selbst, an der Tatsache, dass wir mit ihm leben dürfen. Achtung, nicht an seinen Gaben. Achte darauf, woran du dich freust. Freust du dich an Gott und der Gemeinschaft mit ihm oder zählst du Gott all nur die Goodies auf, die er in deinem Leben schon verwirklicht hat und dann kommt die Liste, was du sonst noch gerne hättest. Das ist ein Riesenunterschied. Nichts, was uns im Leben fehlt oder vermeintlich fehlt, darf den Platz einnehmen, der Gott gebührt. Und wo das vielleicht passiert, wo du merkst, da sind erste Anzeichen von Murren in meinem Leben, ja? So von Hadern mit dem Schicksal. Wo du das in deinem Leben merkst. Wo du merkst, ich bin gerade wieder dabei, auf den Thron zu klettern. Ich bin vielleicht schon einen Schritt weiter und fange an, für Gott für das zu verurteilen, was er in meinem Leben zulässt. Wenn du dich da wiederfindest, mein Tipp, tu Buße. Tu Buße, weil es sich einfach nicht lohnt. So simpel. Es lohnt sich nicht. Und außerdem ist es falsch und Götzendienst. Lasst uns jeden Morgen Folgendes machen. In den Spiegel schauen, so direkt nach dem Aufstehen. Da sehen wir am ehrlichsten aus. Lasst uns ganz kurz schmunzle. Schau in den Spiegel, schmunzle über das, was du da bist. Danke Gott für alles Schräge und Schwache und Halbe und Unfertige in deinem Leben. Und dann sagst du Gott, und heute Morgen wieder will ich dir versprechen, ich möchte treu mit dir leben. Und egal was kommt, egal was du mir zumutest und egal was du mir schenken möchtest, ich will einfach treu mit dir gehen. Und deswegen mein Segen für euch lautet, möge Gott selbst, Schatz und Herr, möge er Schatz und Herr unseres Lebens sein. und nicht irgendetwas, was wir uns von ihm erhoffen, diesen Platz einnehmen. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.